Mit Judith Bühler, hallo. Was war das heute spannend im Landtag in Sachsen? Wer wird Ministerpräsident? Klar war das erst nach dem zweiten Wahlgang, als es hieß:
Abgegebene Stimmscheine wiederum 120, ungültige Stimmscheine 0, Enthaltungen 11. Auf Michael Kretschmer entfielen 69 Stimmen.
Und damit hatte der CDU-Politiker im zweiten Anlauf die erforderliche einfache Mehrheit. Kretschmer bleibt also Sachsens Ministerpräsident. Aus Dresden berichtet Andreas Kalb.
Kretschmer nahm die Wahl an und wurde im Anschluss vereidigt. Er nannte das Ergebnis ein Zeichen des Vertrauens und ein Signal, was in den kommenden Jahren möglich sei. Die Minderheitsregierung aus CDU und SPD ist bei ihrer Arbeit auf Stimmen der Opposition angewiesen. BSW-Landeschefin Sabine Zimmermann überreichte dem alten und neuen Regierungschef mit ihren Glückwünschen dann auch ein Buch der Bundesvorsitzenden Sarah Wagenknecht. Aber nicht nur das BSW hat Kretschmer nach eigenen Angaben bei der Ministerpräsidentenwahl unterstützt. Weitere Stimmen kamen von den Linken, die, wie es hieß, einen Ministerpräsidenten aus dem rechten Lager verhindern wollten. AfD-Landeschef Jörg Orban kam im zweiten Wahlgang auf eine Stimme. Er erklärte nach der Abstimmung, seine Fraktion habe für Matthias Berger gestimmt, um Kretschmer zu verhindern. Weil dies nicht gelungen sei, wolle man nun konstruktiv arbeiten. Berger war bei der Wahl auf 39 Stimmen gekommen. Er sitzt als einziger Abgeordneter für die Freien Wähler im Landtag. Morgen werden die neuen Minister der Minderheitsregierung im Sächsischen Landtag vereidigt.
Wir bleiben beim Thema Politik, schauen aber nach Berlin. Im Kabinett ging es heute unter anderem um die steigenden Mieten in Deutschland. Wer in einer Mietwohnung lebt oder den Immobilienmarkt im Blick hat, weiß, die Mieten kennen seit Jahren eigentlich nur eine Richtung, nämlich nach oben. Aktuelle Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zeigen, seit 2010 sind die Mieten in Deutschland um mehr als 60% gestiegen. Um die steigenden Mietpreise in den Griff zu bekommen, hat das Kabinett neue Regeln beschlossen. Sie sollen Teil der Mietpreisbremse sein. Wenn es nach der Bundesregierung geht, soll die auch verlängert werden. Aus Berlin, Björn Dake.
In Städten und Gemeinden, in denen Wohnungen besonders knapp sind, sollen Vermieter die Mieten nicht mehr ganz so stark erhöhen dürfen. Bei laufenden Mietverträgen wäre nur noch ein Aufschlag von 11% möglich innerhalb von 3 Jahren. Bisher liegt die sogenannte Kappungsgrenze bei 15%. Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern müssen außerdem einen qualifizierten Mietspiegel vorlegen. Der ist ausführlicher als ein einfacher Mietspiegel und soll mehr Rechtssicherheit bringen. Für die ortsübliche Vergleichsmiete werden nach dem Willen der Bundesregierung künftig 7 Jahre betrachtet, nicht nur 6. Das soll den Anstieg leicht dämpfen. Um die Regeln der Mietpreisbremse zu umgehen, bieten einige Vermieter ihre Wohnungen möbliert an. Die Kosten der Möbel sollen künftig ausgewiesen werden, damit Interessenten die Angebote besser vergleichen können. Viele der Ideen hatte die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Doch die FDP war skeptisch, dass neue Vorgaben für Vermieter den Mietmarkt entspannen. Jetzt hat die Bundesregierung aus SPD und Grünen die neuen Regeln für Mietwohnungen allein beschlossen. Ob sie vor der Wahl noch in den Bundestag kommen und dort eine Mehrheit finden, ist völlig offen.
Soweit die Pläne der aktuellen Regierung. Was die künftigen Pläne der FDP sind, hat Generalsekretär Marco Buschmann heute mit dem Wahlprogramm vorgestellt. Die FDP setzt im Bundestagswahlkampf vor allem auf Themen in den Bereichen Wirtschaft und Bildung. Martin Polanski.
Mit Steuererleichterungen für Bürger und Betriebe, einem flexibleren Renteneinstiegsalter und stärkerem Druck auf Bürgergeldempfänger wollen die Liberalen Impulse für mehr Wirtschaftswachstum schaffen. So plant die FDP, die Unternehmenssteuern deutlich abzusenken und den Spitzensteuersatz erst bei Einkommen von knapp 97.000 Euro im Jahr zu erheben. Im liberalen Wirtschaftsprogramm gibt es einige Schnittmengen mit der Union. Klare Akzente will die FDP in der Bildungspolitik setzen. Die Liberalen fordern mehr bundeseinheitliche Vorgaben für die Schulen und ein Deutschlandabitur, um die bundesweite Vergleichbarkeit sicherzustellen.
Wir schauen ins Ausland, genauer nach Brüssel.
Today we are not at war, but we are not at peace either.
Wir sind nicht im Krieg, wir sind aber auch nicht im Frieden. Mit diesen Worten hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte vor einigen Tagen die Diskussion eingeleitet. Darum, wie es mit der NATO weitergeht und der Ukraine, wenn Donald Trump sein Amt als US-Präsident antritt. Jetzt hat Rutte zu einem außerplanmäßigen Treffen eingeladen. Aus Brüssel berichtet Helga Schmidt.
Es geht um die Frage, was geschieht, wenn Donald Trump die amerikanische Militärhilfe für die Ukraine kürzt. Das hatte er im Wahlkampf mehrfach angekündigt. Auch beim zweiten Thema geht es um einen Plan von Trump. Am Rande der Feierlichkeiten in Notre Dame in Paris hatte er eine sofortige Waffenruhe in der Ukraine gefordert, ohne zu sagen, wie er Russland zur Aufgabe der Angriffe bewegen will. Im Hintergrund versucht der französische Präsident Macron seit einigen Wochen europäische Friedenstruppen zu organisieren, die eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine absichern könnten. Macron hatte auf polnische Unterstützung gesetzt, aber die wurde in Warschau abgelehnt. Eingeladen zum Treffen am Abend in Brüssel sind neben Macron auch Bundeskanzler Scholz, Italiens Regierungschefin Meloni, Polens Ministerpräsident Tusk und der britische Premier Starmer, der sich durch seinen Außenminister vertreten lässt. Für die EU nimmt Kommissionspräsidentin von der Leyen teil.
Fokus Südwest.
In Baden-Württemberg geht die Kritik an den verpflichtenden Grundschulempfehlungen weiter. Der Grundschulverband und der Verein für Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg haben jetzt gefordert, dass die Empfehlungen sofort ausgesetzt werden. Nicht nur sie kritisieren den Grundschulleistungstest für das Fach Mathe, bei dem gerade einmal 6% der Kinder eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen haben. Kultusministerin Theresa Schopper hatte bereits angekündigt, die Leistungstests weiterentwickeln zu wollen. Und auch dem baden-württembergischen Landtag scheint das Thema Bildung wichtig zu sein. Heute hat er mit der Mehrheit der grün-schwarzen Regierungsfraktion den Doppelhaushalt für die Jahre 2025 und 2026 verabschiedet. Knut Bauer.
Finanzminister Bayers von den Grünen bezeichnete Bildung und Sicherheit als landespolitische Kernaufgaben. Deshalb investiere die Landesregierung im neuen Haushalt vor allem in diese Bereiche. Das meiste Geld erhält das Kultusministerium mit 29 Milliarden Euro. Es gibt 300 neue Lehrerstellen, 216 Millionen Euro stehen für die frühkindliche Sprachförderung bereit. Die Polizei bekommt 650 weitere Stellen und bessere IT-Ausstattung. Die Opposition von SPD, FDP und AfD kritisiert, finanzielle Lasten und strukturelle Defizite würden in die Zukunft verschoben.
Auch in Rheinland-Pfalz wurde heute über den eigenen Doppelhaushalt gesprochen. Die Opposition wirft der Regierung vor, zu wenig zu investieren. Ministerpräsident Alexander Schweitzer von der SPD verteidigte den Entwurf. Verabschiedet werden dürfte der Doppelhaushalt an diesem Donnerstag. Das war eine explosive Mischung, die Zollbeamte in Konstanz in einem Paket entdeckt haben. Jede Menge Silvesterböller waren drin, verbotenerweise. Wolfgang Wanner.
Fast 600 Knaller lagen in dem Paket. 1,5 Kilogramm explosives Material, teilt das Hauptzollamt Singen mit. Das Zünden dieser Knaller, der sogenannten Gefahrenstufe F3, setzt die Erlaubnis der zuständigen Behörden voraus. Außerdem handle es sich um Gefahrgut und hätte nicht per Post verschickt werden dürfen, so der Zoll. Woher das Paket kam, ist unklar. Adressiert war es an einen Mann im Kanton St. Gallen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Die Feuerwerksknaller wurden von einer Fachfirma vernichtet.
Als Winzer, da muss man ja allerhand können. Fähigkeiten aus der Landwirtschaft, der Betriebswirtschaft, aus Bio und Chemie und auch Englisch. Also zumindest wäre es nicht schlecht, wenn man das auch kann, damit zum Beispiel der Export besser läuft. Deshalb bietet die Gebietsweinwerbung Winzern an der Mosel einen speziellen Englischkurs an. Inhalt unter anderem Weinfachbegriffe und Business-Englisch. Neben dem Export spielten auch ausländische Touristen eine wichtige Rolle beim Weinverkauf im Betrieb vor Ort, heißt es.
Und dann war da noch.
Der Terminplan vom Weihnachtsmann ist vermutlich gerade in der Vorweihnachtszeit extrem voll. So stelle ich mir das zumindest vor. In den USA hatte Santa Claus aber wohl trotzdem noch so viel Luft, dass er geholfen hat, einen mutmaßlichen Autodieb zu schnappen. Passiert ist das Ganze in Jefferson County in Alabama. Während einer Verkehrskontrolle bekamen Polizisten einen Hinweis auf ein gestohlenes Fahrzeug, das sie schließlich auch entdeckten. Der Beifahrer gab laut örtlichem Sheriff direkt auf, doch der Fahrer flüchtete zu Fuß. Weit kam er allerdings nicht. Kurz darauf tauchte er wieder auf, inklusive Weihnachtsmann, der ihn festhielt. Gut, zugegeben, vielleicht war das gar nicht der echte Weihnachtsmann, sondern ein pensionierter Hilfs-Sheriff in einem Kostüm, der dort gerade ehrenamtlich arbeitete. Aber artig bedankt haben sich die Polizisten trotzdem. Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Danke, Weihnachtsmann, soll der Sheriff gesagt haben.